Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Ein paar Mal tief ein- und ausatmen, das sind oft die letzten Worte, die ein Patient hört, bevor er dann sanft entschlummert auf einer OP. Wir wollen heute aber wissen, was passiert eigentlich danach und welche Aufgaben hat die Anästhesie dabei? Das tun wir mit Professor Stefan Schaller, seit September Professor für Anästhesie an der MedUni Wien, AKH Wien. Hallo.
Ja, grüß Gott. Freut mich sehr. Also das ist natürlich nur ein Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, nämlich das war ja die Vollnarkose, die Sie beschrieben haben. Es gibt ja auch Alternativen, wie zum Beispiel die Regionalanästhesie. Also die zwei Optionen haben wir schon mal. Und dann ist natürlich die Anästhesiologie heutzutage eben für den ganzen perioperativen Prozess eben mitverantwortlich. Das heißt, einerseits sprechen wir über Vorbereitung der Patientinnen und Patienten. Das betrifft auch die Aufklärung. Dann eben die Narkose. Und dann eben auch gerade bei den Patientinnen und Patienten, die eben stärker beeinträchtigt sind, auch den Aufwachraum und Intensivstation, also die Intensivmedizin. Aber auf Ihre Frage jetzt konkret zurückzukehren, was sind dann die Aufgaben, wenn der Patient oder die Patientin einschläft? Da geht es darum, die Atemwege als erstes zu sichern, weil wenn Sie sozusagen Narkose bekommen, würde Ihre Zunge zurückfallen und Ihre Atemwege würde verlegt werden. Da gibt es eben verschiedene Methoden und dann im weiteren Verlauf eben die Vitalfunktionen zu überwachen und adäquat aufrechtzuerhalten. Das heißt Blutdruck, Herzfrequenz, aber auch den Volumenstatus. Das heißt, wenn es eben zu größeren Blutungen kommt, entsprechende Flüssigkeiten, Medikamente oder dann auch Blutprodukte zu verabreichen.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Aufgaben und Tätigkeiten des Anästhesisten während einer OP. Eine OP muss ja, wie Sie richtig gesagt haben, ja nicht eine Vollnarkose beinhalten oder ein kleiner Eingriff sein. Ich hatte vor kurzem eine Zahnextraktion. Die Lokalnarkose hat gut gewirkt, aber vielleicht durch die Aufregung bedingt, war mir nachher unglaublich schlecht. Aber es hat mich neugierig gemacht. Jetzt unabhängig vom Eingriff, wie weiß der Arzt, welches Narkosemittel er verwenden muss und wie hoch die Dosierung sein soll? Wovon hängt das ab?
Ja, das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage. Also damit beschäftigen sich ja die Kolleginnen und Kollegen alltäglich und das ist natürlich auch ein Prozess. Aber es hängt durchaus einmal die Entscheidung davon ab, eben welche Narkose wird gemacht von zwei Faktoren. Einerseits Patientinnen, Patientenfaktoren und andererseits eben aufgrund des operativen Eingriffes. Das sind einmal die zwei großen Punkte, wie die Entscheidung gefällt wird, welches Narkoseverfahren jetzt das am besten geeignete für diese Patienten, für diese Patientin bei dieser OP eben ist. Und weil Sie gefragt haben nach der Steuerung, also grundsätzlich muss man mal sagen, ist das vereinfacht ausgedrückt gewichtsadaptiert, aber schlussendlich hängt es auch einerseits dann natürlich von der klinischen Wirksamkeit ab. Und dann ist es heutzutage so, dass man natürlich das auch mit entsprechenden Messgeräten steuert. Also Beispiel Narkosetiefe heutzutage, eine Vollnarkose, steuert man eben auch, indem man Narkosetiefe misst, weil man weiß, dass eine zu tiefe Narkose dann eben auch das Risiko für ein Delir nach einem operativen Eingriff erhöht. Das heißt, man versucht, adäquat tief zu sein, aber auch nicht zu tief mit der Narkose.
Narkosemittel ist natürlich ein Überbegriff, ein ganz allgemeiner Ausdruck, beinhaltet Schlafmittel, Muskelrelaxanz. Was enthält ein Narkosemittel?
Naja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, Narkose heutzutage, jetzt also weiterhin Vollnarkose gesprochen, ist typischerweise eine Kombination aus drei Substanzgruppen, die unabhängig verabreicht werden. Das eine ist ein starkes Schmerzmittel, ein Opiat. Das andere ist eben das, vereinfacht ausgedrückt, Schlafmittel, das Narkosemittel. Und das dritte eben dann typischerweise das Muskelrelaxanz. Und die Kombination dieser drei Substanzen führt eben dazu, dass man einerseits nicht wach ist, dass auch die Schmerzreizweiterleitung entsprechend gehemmt wird und auch, dass es eben zu keinen Bewegungen kommt und das Muskelrelaxanz eben auch, damit es auch zu keinen Verletzungen im Stirnbandbereich kommt, wenn eben ein entsprechender Tubus eingeführt wird.
Bei einer Narkose wird ja auch die Narkosetiefe überwacht. Wie ist das mit den berühmt-berüchtigten Wachheitsphasen während einer Narkose? Kann sowas heutzutage überhaupt noch vorkommen?
Naja, in der Medizin niemals nie, aber das ist eine sehr, sehr seltene Komplikation oder ein Problem, das, ich würde mal sagen, man grundsätzlich vernachlässigen kann heutzutage.
Eine recht allgemein bekannte Tatsache ist, dass die Patienten so wie die Bevölkerung immer älter werden und damit immer multimorbider. Wie wirkt sich das in Ihrem Fach aus? Was für Konsequenzen hat das bei Ihnen?
Ja, also wie Sie schon richtig sagen, das heißt, hier ist eine gute Vorbereitung wichtig. Also ich kann da berichten zum Beispiel, wir hatten jetzt, oder ich war beteiligt bei einem großen Projekt, wo es eben genau um solche komplexen älteren Patientinnen und Patienten gab, die gebrechlich sind. Und das Ziel dieses Forschungsprojektes war eben zu überprüfen, ob man das Langzeitergebnis dieser Patientinnen und Patienten verbessern kann, wenn die eine sogenannte Prähabilitation bekommen. Also es kommt von Rehabilitation, aber in dem Sinne, dass man eben es vor der Operation macht. Das heißt, man versucht, die physiologischen Reserven dieser Patientinnen und Patienten, die ja verringert sind, zu verbessern. Und das war so geplant, 3 Wochen ein multimodales Konzept. Das heißt, die haben Physiotherapie bekommen, die haben Ernährungstherapie oder Beratung bekommen. Und damit hat man versucht, diese Patientinnen und Patienten zu verbessern, sodass sie in einem besseren Zustand in die Operation hineingehen und am Schluss auch dann eben besser rauskommen. Das sind entsprechende Konzepte, mit denen man versucht, heutzutage eben diesem komplexen Operationen in einem universitären Umfeld bei eben auch vorerkrankten Patienten, Patienten gerecht zu werden.
Es wird im Gesundheitswesen oft Klage geführt über eine Zunahme an bürokratischem Aufwand, sowohl im Niedergelassenen als auch im Spitalsbereich. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist so und man kann nur hoffen, dass durch adäquate Digitalisierung, die aber natürlich mit Kosten verbunden ist und darum läuft sie schleppend, hier Abhilfe in Zukunft geschaffen werden kann.
Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei Ihnen?
Ja, also Digitalisierung als Gesamtes auf verschiedenen Konzepten halte ich für ganz wesentlichen Bereich für die Anästhesie und Intensivmedizin. Das sind mehrere Aspekte. Das ist einerseits eben die Verarbeitung unserer Daten. Wir sammeln ja relativ viele kontinuierliche Daten und das, wenn man die sozusagen direkt online verarbeiten könnte und dann für eine künstliche Intelligenz verwenden könnte, die Decision Support, also Unterstützung bei der Überwachung der Vitalfunktion oder bei der Behandlung geben könnte, wäre das optimal. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Zukunftsfeld. Wir haben ja auch bei uns in der Abteilung eben eine digitale Professur mit Professor Kimberger, wo eben auch viele Projekte laufen. Und ich möchte das Feld auf jeden Fall weiter stärken und ausbauen, dass man hier auch eben in diese Richtung Decision Support entsprechend auch Forschungsmaßnahmen tun. Das ist ein Gebiet, gibt aber auch weitere, wie zum Beispiel Telemedizin, das auch in richtige Digitalisierung geht, das ich auch entsprechend stärken möchte.
Wenn man so fragt von Leuten, die da drin arbeiten, als besonders vielfältig, als spannend, herausfordernd beschrieben, kein Tag ist wie der andere, kein Patient ist wie der andere. In welche Richtung wollen Sie Ihr Fach entwickeln?
Gut, also das ist natürlich jetzt eine sehr globale Frage, aber ich glaube, ein paar Punkte einfach zusammengefasst ist eben diese perioperative, optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten, damit sie dann schnellstmöglich wieder ihr Leben genießen können. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Gibt es mehrere Ansatzpunkte. Einerseits der präventive Ansatz, wie schon vorher erwähnt, mit diesem Konzept der optimalen Vorbereitung und Prähabilitation. Dann eben im operativen Bereich tatsächlich, wie schon vorher genannt, im AI mit Decision Support. Also ich glaube, die Frage ist, wie schnell kommt es? Ist es in 15 oder 20 Jahren sozusagen da, dass die Maschine sagt, Achtung, hier gibt es Hinweise, in 5 Minuten wird der Blutdruck abfallen, weil der Computer eben Dinge erkennen kann in den Kurven und in den Daten, die wir mit unserem Auge nicht erkennen können. Ja, aber auch in der Intensivmedizin gibt es ja schon Veröffentlichungen, dass zum Beispiel die Sepsis 18 Stunden früher erkannt wird durch Machine Learning. Dann, wenn der operative Bereich abgeschlossen ist, eben in der Intensivmedizin, glaube ich, ein ganz wesentliches Zukunftsfeld eben die Präzisionsmedizin, wo ja auch die Medizinische Universität Wien hier jetzt auch mit dem Erik-Kandel-Institut, das eben geschaffen wird, massiv voranschreitet. Und da ist in der Onkologie als Beispiel, passiert da schon viel mit der Target-Therapy, also gezielte Therapie. Und in der Intensivmedizin aktuell behandeln wir halt noch Syndrome, wo unterschiedliche Patientengruppen drin sind. Und auch da hoffe ich, dass wir eben mit Präzisionsmedizin dann adäquate Therapien, die spezifisch sind für den Patienten, die Patientin gemacht werden können. Und abschließend eben dann noch die Nachsorge nach solcher Intensivtherapie. Heutzutage eben überleben Patientinnen und Patienten viel mehr eben unsere Intensivmedizin als vor 20 Jahren. Aber wir sehen auch, dass wir dort funktionelle Einschränkungen zum Beispiel haben, die haben Schwierigkeiten eben in der Kognition oder im alltäglichen Leben, beim Einkaufen gehen und so weiter. Und hier wollen wir mit einer sogenannten, das heißt Post-Intensive Care Syndrome, mit einer PICS-Ambulanz eben die Versorgung der Patienten verbessern, sodass die dann auch gesteuert werden im Gesundheitssystem und ihnen auch eben entsprechende Therapie zukommen lassen.
So wie Sie das schildern, könnte ich mir vorstellen, dass das total attraktiv ist für junge Mediziner. Tatsächlich hat die Anästhesie aber, zumindest war das wurde das in der Corona-Pandemie so kommuniziert, ein gewisses Nachwuchsproblem.
Also das kann ich jetzt für unsere Abteilung noch nicht bestätigen. Natürlich, wir wissen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung per se, dass das ein Thema werden wird. Und wir bemühen uns eben auch durch entsprechende Ausbildungskonzepte, durch entsprechende Forschungsförderung, hier ein gutes Angebot für die jungen Kolleginnen und Kollegen zu machen. Und von den Bewerbungen her, auch in dieser kurzen Zeit, wo ich hier bin, kann ich sagen, anscheinend scheint es sehr gut zu funktionieren. Wir haben sehr viele Bewerberinnen und Bewerber und wir können uns es aktuell auch leisten, wirklich die Besten für unsere Abteilung auszusuchen.
Eine Kollegin hat mich gebeten zu fragen, ob man während der Narkose träumt. Ich habe dafür keine Hinweise gefunden. Ist Ihnen da schon was untergekommen?
Also man kann zumindest sagen, Narkose ist nicht Schlaf. Das ist jetzt einmal die verkürzte Antwort.
Also nein.
Na, ich würde noch nicht nein sagen, weil es gibt ja dann bestimmte Phasen, eben auch der Narkoseeinleitung, Narkoseausleitung, wo ich es nicht ausschließen will, dass das durchaus dann eben Traum, wie wir es verstehen, vorkommen kann. Also daher eben zu mehr würde ich mich nicht hinreißen lassen im Moment.
Noch eine Sache, die mich interessieren würde. Anästhesie bietet ja doch viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Geht man in Richtung Notfallmedizin, geht man in Richtung Intensivmedizin, ist man eher der Typ fürs OP oder ja, ist Palliativmedizin ist auch kann auch eine Option sein. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also ich bin zur Anästhesie gekommen über die präklinische Notfallmedizin. Ich habe Zivildienst gemacht beim Österreichischen Roten Kreuz und habe dann eben ehrenamtlich weiter eben beim Roten Kreuz Dienst versehen und habe dann in Graz eben diese sogenannte Rettungsmediziner-Ausbildung gemacht. Und darüber hatte ich eben den engen Kontakt mit der Anästhesie und habe mich dann eben auch entschieden, Anästhesist zu werden. Und im weiteren Verlauf habe ich mich dann ganz klar auf die Intensivmedizin fokussiert, wobei man natürlich, wie Sie sagen, alle Bereiche macht. Und im späteren Verlauf, also jetzt eigentlich im letzten, habe ich dann eben auch gesehen, dass für die Intensivmedizin eben auch der ethische und palliative Aspekt sehr essentiell ist und habe eben auch in Deutschland die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin schlussendlich auch noch abgeschlossen.
Über das Gespräch.
Bitte gern.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.